Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im zweiten Buch Mose Kapitel 14 und wir wollen heute uns das ganze Kapitel ansehen. Zweite Mose Kapitel 14, machen also weiter in unserer Reihe durch das zweite Buch Mose und ich lese uns das Wort des lebendigen Gottes. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachirot lagern zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen: Sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjagt, und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen: Was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachirot, gegenüber Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Ich aber, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis, und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, so dass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da ließ der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind abflauen, und er machte das Meer zu trockenem Land, und die Wasser teilten sich. Und die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Die Ägypter aber jagten ihnen nach und zogen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er löste die Räder von ihren Streitwagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten über die Ägypter, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer, und das Meer war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich weiß nicht, wie ihr zu Sackgassen steht. Ich persönlich kann Sackgassen nicht besonders gut leiden. Denn ich bin jemand, der gerne Auto fährt mit seinem Orientierungssinn. Und manchmal denke ich mir, okay, da drüben ist es. Ich weiß es ganz genau. Ich muss dahin an der nächsten Kreuzung rechts. Ich komme zu der Kreuzung hin, möchte rechts abbiegen und denke nur noch die Straße durch. Und dann bin ich da. Und dann ist das eine Sackgasse. Schlimmer als Sackgassen im Straßenverkehr allerdings, finde ich Sackgassen in meinem Leben. Mit Sackgassen in meinem Leben, in unserem Leben, meine ich Situationen, in denen wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Wir sind mit unserem Leben an einen Punkt gekommen, wo wir irgendwie nicht wissen, wie weiter. Irgendwas in unserem Leben ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt stehen wir eben an einem Punkt und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wisst ihr, das Gute an Sackgassen im Straßenverkehr ist, dass es meistens hinten einen Wendehammer gibt. Und wenn man reinfährt aus Versehen, kann man umdrehen und wieder rausfahren. Im Leben ist es nicht so einfach möglich. Und gerade deswegen fühlen sich Sackgassen in unserem Leben oft so ausweglos an. Ja, und solche Sackgassen, die können völlig unterschiedlich aussehen. Es können Krankheiten sein oder körperliche Beschwerden. Konflikte mit Menschen, die uns eigentlich nahestehen. Konflikte in der Gemeinde. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Prüfungen, die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, oder Sünde in unserem Leben, mit der wir einfach nicht fertig werden. Eine innere Antriebslosigkeit oder eine generelle Perspektivlosigkeit, wie es überhaupt mit meinem Leben weitergehen soll. Es gibt völlig unterschiedliche Situationen, in die wir geraten können, und sie alle haben eins gemeinsam. Hier sind wir in unserem Leben im übertragenen Sinn in eine Sackgasse gelaufen. In dem Kapitel, was wir gerade gelesen haben, sehen wir, wie das Volk Israel ebenfalls in eine Sackgasse gerät. Ich lese uns noch einmal die Verse 1 bis 3. Und ich weiß gar nicht, ob euch etwas daran aufgefallen ist, als wir das eben gelesen haben. Da lesen wir: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Gott sagt hier zu seinem Volk, was gerade auf dem Weg war durch die Wüste, gerade befreit worden ist, direkt auf dem Weg nach Kanaan: Dreht um und tut so, als würdet ihr durch die Wüste irren. Und dann wird der Pharao denken, dass ihr eure Orientierung verloren habt und dann auf die Idee kommen, euch jetzt doch noch zu verfolgen. Ja, als ich das gelesen habe und mir da so Gedanken drüber gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, es ist Gott, der das befiehlt, der darf das. Aber trotzdem, warum befiehlt er das? Ich meine, gerade noch hat er das Volk durch diese 10 Plagen und vor allem durch die 10. Plage aus Ägypten rausgeführt. Und jetzt liegt nur noch die Wüste vor ihnen und sie müssen nur noch durch die Wüste gehen und nach Kanaan hineinmarschieren und dann ist alles gut. Und für diese Aktion hatte sich Gott über 80 Jahre lang Zeit gelassen. Und als sie dann endlich frei sind, ein paar Tage ist das Erste, was er ihnen befiehlt. Dreht um, sendet damit die Botschaft an den Pharao, ihr wisst eh nicht, wo ihr hinwollt, damit er auf die Idee kommt, euch doch noch zu verfolgen und es sich nochmal anders zu überlegen. Und das Volk gehorchte. Und damit steckte es jetzt nämlich in einer Sackgasse. Nach Ägypten war jetzt an dem Ort, wo sie sich lagerten, der Weg frei, aber da wollten sie ja nicht hin. Und Richtung Kanaan versperrte ihnen das Meer, das Schilfmeer, den Weg. Und es ruft bei uns die Frage aus, nach den ersten drei oder vier Versen, warum? Warum hat Gott so etwas aus menschlicher Perspektive gesprochen Dummes befohlen? Und mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Und gleichzeitig wollen wir schauen, was derselbe Gott mit den Sackgassen in unserem Leben zu tun hat. Ein Thema für heute Morgen ist, wenn Gott dich in Sackgassen führt. Erstens, trotz der Sackgasse hat Gott dein Leben unter Kontrolle. Zweitens, in der Sackgasse kämpft und siegt Gott für dich. Und drittens, durch die Sackgasse stärkt Gott deinen Glauben. Wenn Gott dich in Sackgassen führt, erstens, trotz der Sackgasse hat Gott dein Leben unter Kontrolle. Zweitens, in der Sackgasse kämpft und siegt Gott für dich. Und drittens, durch die Sackgasse stärkt Gott deinen Glauben. Ein erster Punkt, trotz der Sackgasse hat Gott dein Leben unter Kontrolle. Ja, das Volk Israel gehorcht dem Befehl Gottes, auch wenn er aus menschlicher Perspektive keinen Sinn zu ergeben scheint. Die Menschen bewegen sich auf Gottes Befehl hin, also direkt in die Sackgasse hinein und es kommt so, wie Gott gesagt hatte. Ja, der Pharao sitzt auf seinem Thron, der erste Schock über den Tod seines Sohnes und den Tod vieler anderer Söhne ist vorbei. Und er bereut es, dass er das Volk hat ziehen lassen. Ihr müsst euch vorstellen, eine riesige wirtschaftliche Macht ist plötzlich aus dem Land gegangen. Wer würde jetzt die ganzen Städte bauen? Und so macht er sich auf den Weg und verfolgt das Volk Israel mit seinem ganzen Heer. Und die Bibel betont hier in den ersten Versen drei Dinge, wenn sie über die Verfolgungsjagd des Pharao spricht. Sie sagt erstens, all das ist nach Gottes Plan passiert. Es war nicht nur Gottes Plan, dass er das Volk in diese Sackgasse geschickt hat. Es war auch Gottes Plan, dass der Pharao auf die Idee kommt, das Volk jetzt zu verfolgen. Ja, wir sehen das in den Versen 4 und 8. In beiden Versen heißt es jeweils, dass der Herr das Herz des Pharao verstockt hat. Und das Zweite, was wir sehen, ist, es ist gleichzeitig die bewusste Entscheidung und der Plan des Pharao, das Volk zu verfolgen. In Vers 5 zum Beispiel lesen wir, als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao. In Vers 6, und er spannte seine Wagen an. Vers 7, er nahm auch. An dieser Stelle sehen wir das, was die Bibel sehr häufig lehrt und wir gerade schon im zweiten Buch Mose häufig gesehen haben. Alles, was in dieser Welt passiert, passiert zu 100% durch den Plan Gottes. Und gleichzeitig sind wir Menschen, in dem Fall der Pharao, zu 100% dafür verantwortlich. Ja, es ist nicht 50-50, Gott tut die Hälfte, wir tun die Hälfte, sondern 100-100, wenn wir so wollen. Ja, und wie das genau zusammenpasst, das verstehen wir als Menschen nicht. Das zu verstehen können und müssen wir beruhigt Gott überlassen. Und dann sehen wir drittens, dass es extrem dumm war vom Pharao, das Volk zu verfolgen. In Vers 8 am Ende lesen wir, dass der Pharao das alles tut, obwohl das Volk durch eine hohe Hand aus Ägypten ausgezogen ist. Ja, was heißt das, durch eine hohe Hand? Ja, wenn ihr euch erinnert, ich habe das schon öfter in den Predigten zum zweiten Buch Mose gesagt, dass damals die Hand oder der Arm ein Symbol für königliche Stärke war. Und der Pharao hat sich eben öfter auf Bildern darstellen lassen und dann hat er immer so einen überdimensionalen großen Arm oder Hand, die einfach deutlich machen soll, dieser Pharao ist ein besonders mächtiger Pharao. Und deswegen sagt Gott sehr häufig, dass er das Volk durch eine hohe Hand oder mit einem starken Arm führt und befreit hat. Das heißt, wenn wir hier lesen, dass der Pharao gesehen hat, wie Gott durch eine hohe Hand das Volk aus Ägypten geführt hat, dann heißt es, er wusste ganz genau, wie stark Gott ist Und trotzdem lehnt er sich jetzt noch einmal gegen diesen Gott auf. Ja, und wie er das tut. Im gesamten Kapitel wird sehr stark betont, mit wie vielen Soldaten und mit was für einer großen Heeresmacht der Pharao gegen die Israeliten gezogen ist. Wir würden zu lange brauchen, wenn wir jetzt alle Stellen durchgehen würden, aber ich zeige euch mal ein paar Stellen, wo das betont wird. Ja, Vers 7, alle übrigen Streitwagen. Vers 9, mit allen Rossen. Und noch viele weitere Stellen, wo wir lesen, alle Soldaten, jeder Streitwagen, das ganze Heer. Es wird betont, wie groß, wie stark die Armee war, wie der Pharao, nachdem alle Erstgeborenen ja gestorben waren, vermutlich alles, was er noch hatte an Heeresmacht aufbringen können, gegen die Israeliten geschickt hat. Und wir haben jetzt folgende Situation. Das Volk Israel ist eingeklemmt zwischen dem Meer auf der einen Seite und dem Heer der Ägypter auf der anderen Seite, weil Gott das so wollte. Und wieder stellt sich die Frage, warum wollte Gott das? Und ich möchte auf die Frage später im dritten Predigtpunkt zurückkommen und erstmal einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen, was haben wir eigentlich bisher über den Gott, der das Volk hier in diese Sackgasse schickt, im zweiten Buch Mose gelernt? Und wir haben gesehen, erstens, Gott hat alles unter Kontrolle. Und wir haben zweitens gesehen, der Gott, der alles unter Kontrolle hat, er kann alles ändern. Und dann haben wir aber auch gesehen, dass Gott alles ändern will für sein Volk. Er hat das Beste für sein Volk im Sinn. Ja, genau so hatte es das Volk Israel erlebt, gerade bei den Plagen. Gerade in der 10. Plage, wo Gott so wunderbar und dann doch mit so unglaublich großen, wo Gott sie so wunderbar und mit so unglaublich großen Schätzen aus Ägypten geführt hat. Und spätestens an diesem Punkt hätten sie verstehen müssen, dass Gott es unglaublich gut mit ihnen meint. Auch wenn es jetzt an einen Ort geführt hat, wo es gerade wieder ziemlich brenzlig erscheint. Und sich jeder fragt, der das liest, warum das? In Vers 10 wird die Geschichte endgültig dramatisch. In Vers 10 lesen wir, als der Pharao mit seinem ganzen Heer, und die Betonung, habe ich ja gesagt, liegt ja darauf, wirklich mit seinem ganzen großen Heer auf die Israeliten zustürmt. Die Israeliten können nicht weg, weil sie eben eingeklemmt sind zwischen dem Heer und dem Meer. Vers 10, wir lesen, und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Ganz ehrlich, ich kann das verstehen. Obwohl sich Gott gerade noch so mächtig gezeigt hat, kann, glaube ich, kein Mensch ruhig bleiben, wenn er eingeklemmt ist zwischen einem Meer auf der einen Seite und einer Heeresmacht auf der anderen Seite, die nichts anderes im Sinn hat, als entweder zu töten oder wieder zu versklaven. Ja, das Volk Israel sieht von weitem die Ägypter, hört vielleicht schon das Rattern der Räder der Streitwagen. Und sie fangen an, sich zu fürchten und zu Gott zu schreien. Und bis zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen, ist die Reaktion des Volkes verständlich. Aber das war längst nicht alles, was sie machten in ihrer Situation. Vers 11. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Ja, und an diesem Punkt wird es jetzt ironisch. Erst wollten die Israeliten über 80 Jahre unbedingt weg aus Ägypten. Über 80 Jahre leiden sie, beschweren sich, müssen Zwangsarbeit verrichten. Und dann endlich ist es soweit. Gott befreit sie durch Mose. Und bei der erstbesten Gelegenheit beschweren sie sich bei Mose. Nicht nur über ihre Situation, ja, das wäre ja noch verständlich, weil die ist wirklich gerade brenzlig. Sondern sie beschweren sich darüber, dass sie überhaupt gegangen sind. Die Frage ist, warum beschweren sich die Israeliten? Und es liegt daran, dass die Israeliten die Ägypter sehen. Und sie vergessen, dass es Gott gibt, der doch gerade noch gezeigt hat, dass er stärker ist als die Ägypter. Er hat das nicht einmal gezeigt, nicht zweimal, sondern 10-mal. Und das ist ein typisch menschliches Problem, auch bei uns. Dass wir gerade, wenn wir uns in Sackgassen befinden, schnell vergessen, dass Gott da ist. Und wir vergessen ebenso, was er schon alles in unserem Leben für uns getan hat. Wir vergessen auch, dass er es ist, der uns in diese Sackgasse geführt hat. Wisst ihr, es ist ja so wie Gott das Volk Israel damals in die Sackgassen geführt hat, so führt er uns auch heute in die Sackgassen unseres Lebens. Und wenn wir dann in einer Sackgasse stecken, dann ist der wichtigste Auftrag an uns, dass wir eben nicht so reagieren, wie die Israeliten damals reagiert haben. Ja, sie sehen nur die Sackgasse, sie sehen nur die Probleme. Und sie vergessen bei der erstbesten Gelegenheit Gott. Den Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Der eben gerade gezeigt hat, ich kann mich erstens kümmern und zweitens, ich will mich um euch kümmern. Wir könnten es so sagen, sie vertrauten der Sackgasse, die ihnen vor Augen stand, wesentlich mehr, als sie Gott vertrauten. Und deswegen beschweren sie sich und träumen davon, wie schön, wie toll es wäre, doch wieder Sklave in Ägypten zu sein. Ernsthaft? Wie reagierst du, wenn du in einer Sackgasse gelandet bist? Das Erste, was ich dir heute Morgen sagen möchte, ist, mach dir in der Sackgasse bewusst, dass der souveräne Gott die Kontrolle über dein Leben nicht verloren hat. Ich weiß, auch aus persönlicher Erfahrung, dass das hart ist. Warum? Weil Sackgassen uns emotional aus der Bahn werfen. Ja, es ist schwierig, wenn man voll von negativen Gefühlen und Emotionen ist, klare Gedanken zu fassen. Und trotzdem sage ich dir, mach dir bewusst, dass Gott die Kontrolle hat, dass er sich kümmert und dass er eine Absicht hat, warum er dich genau dorthin geführt hat, wo du gerade in diesem Moment stehst. Und trotzdem ist die Frage, wie tröstet dich das, wenn du in der Sackgasse steckst? Ja, es ist ja so, wir wollen nicht nur wissen, warum stehen wir da, sondern wir wollen auch irgendwie aus der Sackgasse wieder rauskommen. Mein zweiter Punkt, in der Sackgasse kämpft und siegt Gott für dich. Was tut Mose in der Situation? Er wendet sich an das Volk und macht ihm Mut, Verse 13 und 14. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Was dann folgt, gehört zu den Geschichten in der Bibel, wo ich ehrlich gesagt gerne dabei gewesen wäre. Auf Gottes Befehl streckt Mose seine Hand über das Meer aus. Und daraufhin kommt ein starker Wind auf. Und dieser Wind sorgt dafür, dass das Meer in der Mitte geteilt wird. Und wie das hier beschrieben wird, wird deutlich, dass der Wind von der gegenüberliegenden Seite des Meeres kam. Das heißt, vermutlich konnte das Volk Israel sehen, wie sich das Meer langsam von hinten nach vorne auf sie zugeteilt hat. Und wie sich so langsam eine Gasse bildete, durch die das Volk dann später gehen konnte. Bei der Menge an Israeliten, die damals unterwegs waren, 1 bis 2 Millionen vermutlich, ist es wahrscheinlich, dass diese Gasse mehrere Kilometer breit war. Außerdem türmte sich das Wasser rechts und links zu einer Art Mauer auf, sodass das Volk auf dem Meeresgrund einfach durchgehen konnte, während das Wasser rechts und links durch den Wind zurückgehalten wurde. Und gleichzeitig zog Gott mit der Wolke, die eigentlich dafür da war, dem Volk Israel den Weg zu zeigen und deswegen vor ihm war, hinter das Volk und sorgte dafür, dass die Ägypter das Volk nicht mehr sehen konnten, während es durch das Meer lief. Und gleichzeitig erleuchtete die Wolke dem Volk den Weg durch das Meer. Irgendwann gelang es dann den Ägyptern, trotz der Wolke, doch den Weg rauszubekommen, wie sie zu der Gasse ins Meer kommen. Aber auch dieses Mal lief die Aktion für die Ägypter alles andere als glatt. Gott verwirrte das Heer und sorgte gleichzeitig dafür, dass die Streitwagen auseinanderfielen. Und als sie gerade so schon im Meer sind oder auf dem Weg zum Meer, sie verwirrt sind, sie merken, dass die Streitwagen langsam aber sicher auseinanderfallen, da erkennen sie plötzlich, dass sie sich wieder mal mit dem Falschen angelegt haben. Und panisch treten sie den Rückzug an, weil sie durch die Verwirrung und durch die kaputten Wagen merken, wir haben uns mit dem allmächtigen Gott persönlich angelegt. Und in diesem Moment sagt Gott zu Mose, der mit seinem Volk auf der anderen Seite des Meeres angekommen war, strecke noch einmal deine Hand über das Meer aus. In Vers 27. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Ich meine, was für ein Erlebnis. Versetzen wir uns mal kurz in so einen Israeliten rein. Ja, erst bekommt ihr von Gott diesen Befehl, kehrt um. Und ihr macht das auch. Ihr fragt euch vielleicht, warum, aber ihr macht das. Und dann seid ihr in dieser Sackgasse und dann kommen die Ägypter auf euch zu. Und verständlicherweise geratet ihr in Panik, rennt zu Mose und sagt, warum hast du das gemacht? Warum hast du uns hierher geführt? Und Mose sagt nur, fürchtet euch nicht. Ihr werdet schon sehen, dass Gott euch retten wird. Und anstatt dann irgendwelche Anstalten zu machen, noch schnell irgendwie provisorisch eine Armee aufzurichten oder irgendwie eine Verteidigungsanlage zu bauen, stellt Mose sich hin über das Meer und streckt seine Hand aus. Vielleicht haben die Israeliten gedacht, ja, Mose, mach dich nicht lächerlich. Aber plötzlich geht dieser Wind los, ein Wind so stark, dass sich eine Gasse im Meer bildet. Und auf Moses Befehl geht er in dieses Meer rein. Und ich kann mir vorstellen, man hatte Angst vor mehreren Sachen. Erstens hat man rechts und links das Meer gesehen, was sich zu einer Mauer türmt. Man musste die ganze Zeit darauf vertrauen, dass der Wind auch weitergeht. Weil sonst würde man ertrinken. Und gleichzeitig hat man in seinem Rücken ja immer noch die Ägypter, die nichts anderes wollen, als hinterher zu stürmen und das Volk zu töten. Ja, die Optionen waren, entweder wir ertrinken oder wir werden von hinten niedergemetzelt oder es passiert beides. Oder es geht vielleicht gut. Es geht gut. Und am anderen Ende steht ihr dann, guckt zurück und ihr könnt sehen, könnt zugucken, wie Gott das ägyptische Heer, das vermutlich mächtigste Heer der damaligen Zeit auf der ganzen Welt, im Meer versenkt. Vers 30. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Und die Frage ist, wer ist stärker, Gott oder die Ägypter? Wer ist stärker, Gott oder die Sackgassen, in denen du vielleicht gerade steckst? Schauen wir noch mal rein in Vers 13. Ich habe ihn eben schon mal gelesen. Gott hatte durch Mose gesagt, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Wie lautete der Auftrag? In einem Sinn lautete er, dass das Volk gar nichts tun soll, sondern einfach nur still sein soll und zugucken soll, wie Gott für sein Volk kämpft. In einem anderen Sinn sollen sie sehr aktiv sein. Vers 13, fürchtet euch nicht. Vers 14, steht fest. Vers 15, brecht auf. Vers 16, Mose, strecke deine Hand aus. Und das heißt für dich, wenn du in einer Sackgasse steckst, vertraue auf Gott. Gib ihm nicht kluge Ratschläge, was er jetzt besser tun soll. Sei still. Gott braucht dich nicht, um das zu ändern. Aber gleichzeitig gilt, sei gehorsam. Mach das, was in der Situation dran ist. Sackgassen sind keine Erlaubnis zur Sünde. Keine Erlaubnis, einfach nichts zu tun, sondern im Gegenteil. Du hast den Auftrag, auf Gott zu vertrauen, der stärker ist als die Sackgasse und mutig das zu tun, was dir geboten ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum uns die Bibel wieder und wieder dazu aufruft, zu beten und gehorsam zu sein. Ja, zu beten, weil wir wissen, dass Gott zu 100% die Kontrolle hat. Und gehorsam sein, weil wir zu 100% verantwortlich sind. Und wenn du dich fragst, warum ändert sich so wenig in meinem Leben, vielleicht gerade jetzt in einer Sackgasse, dann könnte es daran liegen, dass du zu wenig betest. Dann könnte es auch daran liegen, dass du zu wenig aktive Schritte gehst. Nicht immer, aber es könnte daran liegen. Und in allem ist die Kernfrage, wohin schaust du? Ja, auf die Probleme wie das Volk Israel? In Vers 10 lesen wir, und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen. Sie sehen die Ägypter und sie fürchten sich. Siehst du auf die Probleme oder auf Gott, der kann und will? Vers 13 ist der Auftrag, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Nun sind deine Sackgassen aber vermutlich meistens nicht irgendwelche feindlichen Heere, sondern sie sind irgendwie alltäglicher und weniger gut zu fassen. Und was sagt Gott jetzt zu uns in unseren Sackgassen, in den verschiedenen Sackgassen unseres Lebens? Und ich möchte euch an das erinnern, was wir vor einigen Monaten in Römer 8 gelernt haben. Dort schreibt Paulus in Vers 37, ich sage es mal mit meinen eigenen Worten, in all unserem Leid sind wir mehr als Gewinner durch den, der uns geliebt hat. In all unserem Leid sind wir mehr als Gewinner durch den, der uns geliebt hat. Was sagt uns Paulus hier? Ich versuche es mal auf einfache Punkte zu bringen. Erstens, aus unserer Sackgasse werden wir als Gewinner hervorgehen. Definitiv. Zweitens, wir werden als Gewinner hervorgehen, weil wir zu Jesus gehören. Jesus ist für uns in eine viel heftigere Schlacht gezogen, als nur in eine Schlacht gegen das mächtigste Heer auf dieser Welt. Am Kreuz hat er nicht nur unsere Schuld getragen, sondern er ist auch in die Schlacht gezogen gegen die Mächte der unsichtbaren Welt, gegen die bösen Mächte der unsichtbaren Welt. Und die gute Nachricht ist, auch diese Schlacht hat er gewonnen. Und seitdem sind der Teufel und alle bösen Mächte besiegt. Und alles, was sie heute anrichten, auch in unserem Leben, das sind sozusagen Rückzugsgefechte. Ja, um euch zu erklären, wie viel Macht der Teufel noch in dieser Welt hat, benutze ich gerne das Bild vom Handy. Viele von euch werden es schon kennen, aber ich wiederhole es nochmal. Ja, das Böse und die unsichtbaren Mächte, die kann man mit einem Handy vergleichen. Und am Kreuz hat Jesus das Ladegerät für dieses Handy zerstört. Und zurzeit läuft dieses Handy noch weiter. Aber irgendwann ist der Akku leer. Und dann kann man es nicht mehr aufladen, weil das Ladegerät zerstört ist durch Jesus. Das ist so sicher, genauso wie das Ende des Bösen in der Zukunft sicher ist, weil Jesus die entscheidende Schlacht in der Vergangenheit bereits gewonnen hat. Und drittens, es ist nicht klar, wann wir aus der Sackgasse als Sieger hervorgehen. Gott, ist es ein leichtes, dich in einer Sekunde aus der Sackgasse zu befreien. Aber manchmal nimmt er Sackgassen nicht aus unserem Leben weg, bis nach unserem Tod. Manchmal sind wir erst Sieger nach dem Tod, so ungern wir das auch hören. Aber ich kann dir heute Morgen zusagen, Gott liebt dich und er hat mit der Sackgasse ein Ziel in deinem Leben. Und er kümmert sich um dich auch in deinen Sackgassen, wenn du ihn darum bittest. Das ist die gute Nachricht. Auch wenn wir vielleicht manchmal verzweifeln und fragen, warum nimmt er sie jetzt nicht jetzt weg aus meinem Leben? Kommen wir zurück zu der Frage, warum macht Gott das? Warum führt er uns überhaupt in Sackgassen und lässt uns teilweise sogar bis nach unserem Tod drin? Warum tut er das, wenn er doch alles unter Kontrolle hat, wie wir in Punkt 1 gesehen haben, und schon gewonnen hat, wie wir in Punkt 2 gesehen haben? Warum führt er Israel nicht direkt nach Kanaan, sondern lässt sie diesen Umweg gehen? Und die Antwort auf diese Frage ist mein dritter Punkt. Durch die Sackgasse stärkt Gott deinen Glauben. Warum führt Gott das Volk in diese Sackgasse? Warum führt er uns in Sackgassen? Und ich glaube, es ist, wenn wir diese Fragen stellen, besser, wenn wir konkreter fragen. Nämlich wozu? Oder mit welchem Ziel führt dich Gott in Sackgassen? Denn auf diese Frage bekommen wir in der ganzen Bibel immer wieder Antworten. Und wir wollen uns heute mal die beiden Antworten anschauen, die Gott uns in diesem Kapitel, hier in 2. Mose 14, gibt. Erstens, Gott führt uns in Sackgassen, um sich in den Sackgassen zu verherrlichen. Schaut nochmal rein in das Kapitel, Vers 4. Gott sagt, ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Vers 17b, am Ende. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht. Und in Vers 18 sagt er das nochmal. Ja, dreimal sagt Gott, die ganze Aktion mit der Sackgasse und den Ägyptern und dem Meer, das tue ich, um mich zu verherrlichen, für meine eigene Ehre. Gott, und das ist die Botschaft der Bibel vom Anfang bis zum Ende, ist zunächst einmal für Gott. Gott ist zunächst einmal für Gott. Und das ist was wir nicht so gerne hören. Denn in unserer Vorstellungswelt muss Gott doch eigentlich immer wieder für mich sein, oder? Aber wenn Gott das wirklich, das größte, beste, vollkommenste und glücklichste Wesen in dieser Wirklichkeit ist, dann muss er für sich sein. Ja, siehst du in Gott vielleicht manchmal den gutmütigen Opa im Himmel, der eigentlich hauptsächlich dafür da ist, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht? Nein, der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat und der eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird, der dreht sich zunächst einmal nicht um dich, sondern um sich selbst und seine eigene Ehre. Und das Zweite, warum oder wozu Gott uns in Sackgassen führt, und das ist der Punkt, von dem ich möchte, dass ihr ihn heute Morgen besonders mitnehmt. Wozu führt Gott uns in Sackgassen? Antwort, damit unser Glaube gestärkt wird. Petrus fasst es im ersten Kapitel seines ersten Briefes so zusammen. Er sagt, wenn wir im Himmel angekommen sein werden, dann werden wir uns jubelnd freuen, die wir jetzt eine kurze Zeit auf dieser Erde traurig sind in mancherlei Anfechtungen. Wir könnten auch sagen, in mancherlei Sackgassen. Und warum sind wir hier traurig? Warum geraten wir in diese Anfechtungen oder Sackgassen? Antwort, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus sagt in Kurzform, die Anfechtungen, die Sackgassen, stärken unseren Glauben. Und das klingt erstmal total absurd. Aber die Bibel sagt immer und immer wieder, dass es genau so ist. Dass wir in unseren Sackgassen häufig erst erkennen, wie abhängig wir von Gott sind, in allen Situationen. Und wir sehen hier in 2. Mose 14, dass Gott genau das mit seinem Volk in dieser Situation tut. Schaut mal ganz ans Ende des Kapitels. Kapitel 14, Vers 31. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Er stärkte ihnen ihren Glauben durch diese Aktion, durch diese Sackgasse und diese Rettung. Und wir haben eben gesehen, Gott tut alles zu seiner eigenen Ehre, zu seiner Verherrlichung. Aber wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Seine Ehre, seine Verherrlichung und unser Bestes, das sind nicht zwei Paar Schuhe. Sondern auch das ist die Botschaft der Bibel und die Botschaft des Evangeliums. Wenn Gott etwas zu seiner eigenen Verherrlichung tut, wie in diesem Fall das Töten der Ägypter, dann ist das auch immer gleichzeitig das Beste für seine Kinder. Denn ihr Glaube wird dadurch gestärkt in diesem Fall. Und das gilt gerade in den Sackgassen unseres Lebens. Weil das so wichtig ist, sage ich es nochmal. Wenn Gott etwas zu seiner eigenen Verherrlichung tut, dann ist das auch immer gleichzeitig das Beste für seine Kinder. Und das gilt gerade in den Sackgassen unseres Lebens. Wisst ihr, das Volk hatte am Ende dieser Geschichte einen größeren Glauben als am Anfang. Und vielleicht standen sie da am anderen Ufer, immer noch so ein bisschen benebelt von all dem, was sie gerade erlebt hatten in den letzten 24 Stunden, sahen runter ins Meer und sahen da die toten Soldaten treiben von der Macht, die sie vorher über 80 Jahre lang grausam unterdrückt hat. Aber wie wird der Glaube des Volkes jetzt konkret gestärkt? Ja, Glaube, das ist ja ein großer Begriff, das hat viele Teile. Und da gibt es viele Dinge, wie Gott unseren Glauben in den Sackgassen stärkt. In dem Kapitel heute sehen wir zwei. Erstens, der Glaube wird durch die Sackgasse gestärkt, indem wir sehen, wie mächtig Gott uns errettet hat. Ja, Vers 13 ist der Auftrag, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Und dann gehen wir an das Ende des Kapitels, nachdem Gott sie errettet hat, Vers 30b, und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres, da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Ich habe eben gesagt, nicht aus allen Sackgassen unseres Lebens rettet Gott uns in diesem Leben heraus. Aber wenn du Christ bist, schon eine Weile Christ bist, dann bin ich mir sehr sicher, dass du Gottes mächtige Hand in deinem Leben schon gesehen hast, als er dich aus Sackgassen in deinem Leben herausgeführt hat. Nicht aus jeder, nicht immer sofort, nicht immer so, wie du dir das vorgestellt hast, aber er hat es getan. Jeder von euch hat Sackgassen, aus denen Gott euch geführt hat, in denen er euch gerettet hat. Und ich gebe dir als Hausaufgabe mit auf den Weg für heute Nachmittag, einfach mal drüber nachzudenken, vielleicht sich auch mal aufzuschreiben, wo in deinem Leben du in Sackgassen warst und dich Gott dort herausgerettet hat. Und dann danke ihm dafür. Und dann sehen wir noch etwas Zweites, wie Gott den Glauben der Israeliten gestärkt hat. Er hat das geändert, was sie fürchten. Folgt mir doch noch mal ein letztes Mal durch dieses Kapitel, denn wir sehen was Spannendes. Das Wort fürchten taucht dreimal in unserem Kapitel auf. Einmal am Ende von Vers 10. Die Ägypter kommen auf das Volk zu und das Volk fürchtet sich. Und dann in Vers 13 sagt Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Dann rettet Gott das Volk. Und in Vers 31 lesen wir, und das Volk fürchtete. Ja, also das Volk fürchtet die Ägypter. Mose sagt, hört auf damit. Gott rettet sie. Und am Ende fürchtet sich das Volk. Aber diesmal fürchten sie nicht die Ägypter, nicht die Situation, nicht die Sackgasse, sondern sie fürchten Gott. In unseren Sackgassen möchte Gott unseren Glauben stärken, indem er uns die Furcht vor allen möglichen Dingen wegnimmt, und uns dazu führt, dass wir niemand fürchten außer Gott. Aber was bedeutet es, Gott zu fürchten? Wisst ihr, auf der einen Seite ist jede Furcht in unserem Leben ähnlich. Wir sehen oder erwarten etwas, was größer oder mächtiger oder furchteinflößender ist als wir selbst. Und mit einem Gefühl des Staunens und gleichzeitig des Kontrollverlustes, vielleicht auch der Ohnmacht, begegnen wir diesem etwas. Ja, das ist Furcht. Egal vor was. Und das ist auch Gottes Furcht. Ja, denn Gott ist mächtiger, ist größer, ist furchteinflößender als wir. Jesus sagt einmal, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Also zum Beispiel die ägyptischen Soldaten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Nämlich Gott. Und dass die Lektion ist, mit Gott ist nicht zu spaßen. Er ist groß, wir sind klein. Er ist mächtig, wir sind's nicht. Ihn zu fürchten bedeutet zu wissen, wer wir vor ihm sind und was er mit uns machen kann, wenn er möchte. Gleichzeitig ist Gottes Furcht aber auch ganz anders als alle anderen Formen der Furcht. Denn während uns alle anderen Formen der Furcht dazu bringen, dass wir verzweifeln, dass wir traurig sind, dass wir wegrennen, bewirkt die Furcht vor Gott das Gegenteil. Wir sehen, wie groß er ist, wie mächtig er ist. Wir staunen, aber gleichzeitig sehen wir auch, wie sehr er uns liebt. So sehr, dass er seinen eigenen Sohn für uns hat töten lassen. Und das treibt uns automatisch nicht weg von ihm, sondern in seine Arme. Herr Luther hat das mal so formuliert. Er sagte, wenn wir irgendwelche Dinge oder irgendwelche Menschen fürchten, die nicht Gott sind, dann haben wir eine sklavische Furcht vor diesen Dingen. Eine Furcht, die uns lähmt. Und übrigens, Menschen, die Gott nicht kennen, fürchten mit dieser Furcht auch Gott. Ja, sie leugnen ihn vielleicht, aber irgendwann, wenn sie ihn erkennen werden, fürchten sie Gott mit dieser sklavischen Furcht. Und Luther sagt weiter, wenn wir Christen Gott fürchten, dann haben wir eine väterliche Furcht. Ja, wie ein kleines Kind, das vor seinem Papa steht und denkt, mein Papa ist der größte und beste Papa der Welt. Und er kann alles. Er kann mich auch bestrafen, wenn ich Sachen falsch mache. Und ich sollte besser nicht ungehorsam sein, weil mein Papa ist wirklich stark. Aber gleichzeitig rennt dieses kleine Kind jeden Mittag und jeden Abend zu seinem Vater auf den Schoß, setzt sich hin, kuschelt mit ihm und vertraut der Liebe des Vaters von ganzem Herzen. Und so ähnlich, nur noch viel besser, ist Gottes Furcht. Sie lässt uns gleichzeitig vor der Macht, auch vor der Richtermacht Gottes staunen, vielleicht manchmal sogar zittern, aber treibt uns gleichzeitig in seine liebenden Arme. Und deswegen kann die Bibel gleichzeitig sagen, fürchtet Gott und fürchtet euch nicht. Diese Geschichte hier in 2. Mose 14, sie zeigt uns, Gott hat einen unglaublich starken Arm. Stärker als der mächtigste Mann der Welt. Und mit diesem Arm hat er die Ägypter zermalmt. Und deswegen sollen wir ihn fürchten. Aber gleichzeitig zeigt uns diese Geschichte, wenn du an ihn glaubst, wenn du zu seinem Volk gehörst, dann zermalmt derselbe Gott dich nicht mit seinem Arm. Ja, verdient hättest du es. Und dass er in der Lage dazu ist, ich hoffe, das haben wir alle heute in dieser Geschichte gesehen. Aber er zermalmt dich nicht mit seinem Arm, sondern er trägt dich auf seinem Arm. So wie ein Vater sein Kind auf seinem Arm liebevoll trägt. Nicht nur, aber ganz besonders in den Sackgassen deines Lebens. Amen.